Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom 16. Januar. Heute machen wir eine kleine Reise in den Osten. Zuerst an die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien, wo tausende Geflüchtete vor den Toren der EU gestrandet sind.
No rule is really getting followed here. So it's very difficult to understand because all the things that you have in mind that the rules should be followed are not.
Es gibt keine Regeln mehr. Die Situation ist schwierig zu verstehen, weil alle Regeln, die wir kennen, hier außer Kraft gesetzt sind. Das sagt Barbara Bekares von der Organisation No Name Kitchen, die vor Ort für ein bisschen Menschlichkeit sorgt. Dann reisen wir weiter südlich nach Serbien, wo seit Wochen Tausende auf die Straße gehen, um gegen ihren autoritär regierenden Präsidenten zu protestieren.
Vucic erinnert so ein bisschen auch so von der Psyche so an Leute, die sich irgendwie ein bisschen schwierig, so ein bisschen jungenhaft benehmen. Das hat man ja jetzt oft gerade in der Politik immer wieder.
Ja, gehört. Und am Schluss der Sendung sind wir in Ostafrika, genau genommen in Tansania.
Alte Frauen, Männer, 60, 70, 80, 85, die noch können arbeiten, 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 bis es nicht mehr geht. Die Frage ist, was dann geschieht, wenn es eben nicht mehr geht.
In Tansania haben die wenigsten Menschen eine Altersvorsorge. Deshalb unterstützt die Organisation Kwawase ältere Menschen mit einer regelmäßigen Rente und bewirkt mit wenig Geld sehr viel. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu einem kurzen Nachrichtenblock. Gestern verlor die britische Premierministerin Theresa May, wie erwartet, die Parlamentsabstimmung zum sogenannten Brexit. Mehr als zwei Drittel des britischen Unterhauses sprach sich gegen den Deal mit der EU aus. Darunter neben der Opposition auch viele konservative Tories, also der Partei der Premierministerin. Die Medien in ganz Europa sprechen von einer Schmach für Theresa May. Die Abstimmung bedeutet, Britannien hat weiterhin keinen Vertrag mit der EU, der die Zukunft regelt, sobald Britannien aus der EU ausgetreten ist. Ende März sollte dieser Brexit eigentlich passieren. Kein Vertrag würde laut diversen Analysen bedeuten, dass Britannien sowohl in ein wirtschaftliches als auch ein soziales und politisches Chaos stürzen würde. Nun droht May zusätzliches Ungemach. Heute muss sie sich einer Vertrauensabstimmung stellen, die darüber befindet, ob sie überhaupt noch weiter regieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie diese übersteht, denn die dominierenden Konservativen wollen lieber keine Neuwahlen in Kauf nehmen. Diese könnten nämlich von der linken Opposition der Labour-Partei gewonnen werden. Labour hat jedoch genau gleich wie die Tories nicht wirklich einen Alternativplan für den Brexit auf Lager. Verschiedene Optionen stehen im Moment noch offen. Eine Neuverhandlung Britanniens mit der EU, welche im Moment jedoch nicht dazu bereit ist, weiter zu verhandeln. Eine Verschiebung des Austrittsdatums auf Mitte Jahr, bis sich Britannien intern geeinigt hat. Das ist eine wahrscheinliche Lösung. Und wiederum im Moment noch unwahrscheinlich eine grundsätzliche Neuabstimmung zum Brexit. Wie BBC berichtet, hat der mexikanische Drogenboss Joaquin El Chapo Guzman möglicherweise dem ehemaligen mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto 100 Millionen Franken Schmiergeld bezahlt. Das zumindest behauptet ein Zeuge im Megaprozess gegen den ehemaligen Boss des Sinaloa-Drogenkartells. Dieser Prozess läuft im Moment unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in New York. El Chapo gilt als einer der mächtigsten und brutalsten Bosse im organisierten Verbrechen in Mexiko. Nachdem er in Mexiko verhaftet wurde, konnte er fliehen, wurde jedoch wieder aufgegriffen und an die USA ausgeliefert. Seine Verhaftung und sein aufsehenerregender Ausbruch passierten während der Präsidentschaft von Peña Nieto. Erneut wollen Jugendliche gegen die Klimakatastrophe auf die Straße gehen und streiken. Übermorgen ruft die Climate Strike-Bewegung zu Schüler- und Schülerinnenstreiks in der ganzen Schweiz auf. Auch Jugendliche, die nicht oder nicht mehr zur Schule gehen, werden aufgefordert zu demonstrieren. Die Bewegung, die auch in anderen Ländern aktiv ist, will aufrütteln und die Mächtigen endlich zum Handeln bringen, den Klimawandel zu bremsen. Im Dezember gingen bereits 4'000 Jugendliche in verschiedenen Schweizer Städten auf die Straße. Jetzt rechnet climatestrike.ch mit über 6'000 Teilnehmenden in 15 Städten. Zum Wetter. Morgen Donnerstag verabschiedet sich die Sonne wieder. Es regnet und schneit bei maximal 3 Grad über Null. Übermorgen Freitag wird es voraussichtlich wieder trocken und auch die Sonne dürfte sich vereinzelt wieder zeigen. Das Thermometer zeigt höchstens noch 1 Grad. Am Wochenende erwartet uns eher düsteres Wetter.
Rabe Info.
Tausende Geflüchtete aus aller Welt sitzen in Bosnien fest. Ohne Obdach, ohne Essen, ohne faires Asylverfahren. Immer und immer wieder versuchen sie, unerkannt von Bosnien über die grüne Grenze in die EU zu gelangen, über Kroatien auf dem schnellsten Weg nach Italien. Wer in Kroatien aufgegriffen wird, hat verloren, weil entgegen den Beteuerungen Kroatiens häufen sich die Beweise, dass das EU-Land das Völkerrecht verletzt, indem es Geflüchtete illegal und oft gewaltsam nach Bosnien zurückschafft. Wilmar Al berichtet über die kaum beachtete humanitäre Krise am Rande Europas.
Die Geflüchteten selber nennen den Grenzübertritt von Bosnien über Kroatien bis nach Italien zynisch «the game», also das Spiel. Weil sie x Anläufe nehmen müssen, weil es nur ganz wenige schaffen bis nach Italien, ohne aufgegriffen und zurückgeschafft zu werden. Die Organisation No Name Kitchen unterstützt die Geflüchteten in Velika Kladuša in Nordbosnien mit Kleidern, Duschen und Nahrung und dokumentiert Kroatiens gewaltsame Rückschaffungen von Geflüchteten. Die freiwillige Helferin Barbara Becares aus Spanien engagiert sich seit Juni letzten Jahres in Bosnien und meint:
No rule is really getting followed here.
Es gibt hier keine Regeln mehr. Die Situation ist schwierig zu verstehen, weil alle Regeln, die wir kennen, sind hier außer Kraft gesetzt.
Bis vor einem Jahr kamen nur wenige Geflüchtete nach Bosnien. Im letzten Jahr dann sprang die Zahl laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR auf weit über 20'000. Viele seien schon länger in Osteuropa unterwegs und versuchten es nun via bosnisch-kroatische Grenze, sei es, weil Ungarn die Grenze dicht gemacht hat, sei es, weil ihre Asylgesuche in Griechenland nicht behandelt wurden oder sei es, weil ihre Angehörigen bereits in Europa sind.
Listen, this is very important. Even there is here people, like children, for example, children with a father.
Bei uns ist zum Beispiel ein Vater mit seinen Kindern. Die Mutter ist bereits im Asylverfahren in Italien. Und weil die Gesuche vom Vater und von den Kindern nie behandelt wurden, versuchen sie jetzt über die grüne Grenze ebenfalls nach Italien zu gelangen.
And so because it was not working, they just decided to come here to the border and also try the game.
Weil das EU-Land Kroatien laut Angaben von unabhängigen Migrationsorganisationen systematisch Geflüchtete zurückschafft, sei der Weg über die grüne Grenze sehr lang, beschwerlich und gefährlich, so Becares von No Name Kitchen.
So finally what they have to do is to go from like a border town, for example Kladuša or some of the other border towns around, walking all the way through forest, hidden until Italy.
Sie versuchen zu Fuß durch den Wald unerkannt von Bosnien über Kroatien bis nach Italien zu gelangen. Weil wenn sie die kroatische Polizei aufgreift, schafft sie sie zurück. Vielfach werden sie geschlagen, Geld und Handy werden ihnen abgenommen. Jetzt im Winter werden ihnen oft auch die Kleider weggenommen oder sie werden in den Fluss geworfen.
Oder sie werden in den Fluss geworfen und dann werden sie sehr wet und es ist sehr kalt.
Diese Übergriffe durch die kroatische Polizei dokumentieren neben No Name Kitchen auch andere Menschenrechtsorganisationen. Letzten Dezember veröffentlichte die zivile Beobachtungsorganisation Border Violence Monitoring über 130 Videos, die die teils gewaltsame illegale Abschiebepraxis Kroatiens dokumentieren. Kroatien selber dementiert, es gäbe keine illegalen Rückschaffungen nach Bosnien.
It's obviously to know, like in the moment you live here for more than one day, you can see this is totally true because the guys come back exhausted, feeling humiliated, a lot of times with a lot of bruises on their bodies, on their faces.
Kroatien sagt, die Menschen in den Videos seien SchauspielerInnen. Aber wenn du auch nur einen Tag hier bist, siehst du, dass die Videos echt sind. Täglich kommen Geflüchtete total erschöpft und erniedrigt zurück, teils mit schweren Verletzungen, und erzählen von ihren tagelangen Märschen, davon, dass sie von der kroatischen Polizei aufgegriffen wurden, dass sie Papiere unterschreiben mussten, die besagen, dass sie der Rückschaffung zustimmen. Was die Videos zeigen, sehen wir hier jeden Tag.
So, yeah, what is shown in the video is what we hear every day.
Menschen aus aller Welt stranden aktuell in Bosnien. Geflüchtete aus Myanmar, Indien, Pakistan, Iran und Irak. Geflüchtete aus Nord- und Subsahara-Afrika. Die Landroute über Bosnien sei heute halt immer noch die sicherste von allen Routen in die EU, sagt Bekares von No Name Kitchen.
Because this is the safest way to enter Europe.
Es gibt heute drei Hauptrouten nach Europa. Über Marokko nach Spanien, über Libyen nach Italien oder über den Landweg über die Türkei und Südosteuropa. Aber auch hier sterben Menschen und es dauert sehr lange. Teilweise sind die Geflüchteten auch schon seit über 3 Jahren hier. Sie kamen, als die Grenzen noch offen waren und jetzt sind sie hier eingesperrt, können weder nach vorne noch zurück, haben kein Geld mehr, um Schlepper zu bezahlen, die sie über die grüne Grenze bringen.
They don't have money to pay us, Magda, so they are here since 3 years, 3 winters already.
Zwar gibt es die Möglichkeit, in Bosnien Asyl zu beantragen. Die wenigsten aber würden das tun, sagt Bekares. Erstens, weil sie längerfristig keine Perspektive sehen in einem Land mit rekordhoher Arbeitslosigkeit, korrupter politischer Kaste und nicht funktionierendem Asylsystem. Womit den Geflüchteten nichts anderes übrig bleibt, als immer und immer wieder «the game», das Spiel, zu spielen, mit der kleinen Hoffnung, irgendwann einmal zu gewinnen und unentdeckt in Italien anzukommen.
Rabe Info.
Bevor wir wieder in den Balkan zurückkehren, ein kurzer Sprung ins Brexit-geplagte Britannien, wo bald diese Forderung geäußert werden könnte.
Destroy, possibly, 'cause I
Info.
Mit ihren Rufen und Trillerpfeifen erinnern sie an die Proteste vor bald 20 Jahren. Proteste, die den damaligen autoritär regierenden Präsidenten Milosevic in die Knie zwangen. Und auch jetzt haben die Serben und Serbinnen genug von ihrem Präsidenten, der ebenfalls sehr autoritär regiert. Aleksandar Vučić ist seit 2 Jahren Präsident von Serbien. Zuvor war er Ministerpräsident. Seit über 20 Jahren mischt er in der Politik mit, obwohl er jetzt erst 49 Jahre alt wird. Stefan Tenner vom Freien Radio Neumünster war an einem dieser Proteste in der serbischen Hauptstadt Belgrad dabei. Er erzählt, wie er die Stimmung erlebt hat.
Vučiću!
Vučić, Dieb, das war gerade zu hören. Vučić ist der ehemalige Premier und jetzige Präsident Serbiens. Und das haben Demonstranten in Belgrad am vergangenen Wochenende gerufen. Ich habe das dort am 5. Januar aufgenommen. Also es war ziemlich kalt an dem Abend. Es hat auch ordentlich geschneit. Und es war eigentlich kein Tag, an dem man tausende Menschen auf der Straße erwartet hätte. Aber es hat keinen gestört. Sie kamen auch diesmal in großer Zahl wieder zum Protest.
Wie lange geht das denn schon in Serbien und wie ist die aktuelle politische Situation dort?
Also die Demonstrationen, die wir jetzt haben, sind ja relativ groß und sie erinnern zum einen an die Proteste, die gab es vor circa 2,5 Jahren. Da war Vučić noch Premier, das war im Sommer, da war ich auch mal dabei und es war auch die ganze Stadt voll sozusagen. Seit 2017 ist jetzt Vučić Präsident und dann gibt es natürlich auch noch Bezüge zum Jahr 2000, wenn man so an Massendemonstrationen in Belgrad und so weiter denkt. Das ist ja das Jahr nach dem Ende des Kosovo-Kriegs. Mhm. Der Kosovo war ja mal Teil Serbiens und 1999 wurde Serbien ja von der NATO und damit also von den westlichen Staaten Europas und den USA bombardiert. Und das ist bis heute ein Trauma dort für viele Menschen. Und im Jahr 2000 gab es dann Präsidentenwahlen und Slobodan Milošević wurde dann mit Massendemonstrationen gestürzt. Das ist ja bekannt, der 5. Oktober 2000. Und ja, das ist immer noch nicht vergessen bis heute, was dort geschaffen wurde. Für viele war das eine Befreiung damals und auch ein Akt der Selbstermächtigung in einer relativ ohnmächtigen Situation. Und das, was jetzt passiert, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem damals, aber das schwingt natürlich immer mit, wenn es um große Demonstrationen in Serbien geht. Ja, seit 5 Wochen gibt es diese größeren Proteste mit mehreren 10.000 Menschen. Und das geht auch vom Alter und von der Beteiligung her wirklich quer durch die Gesellschaft. Also da sind auch Kinder, Familien mitgegangen und dann eben auch Leute, die einfach einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Mhm. Und die Leute nutzen auch wieder Trillerpfeifen. Das war letztes Mal bei den Protesten 2016 nicht so auffällig, aber jetzt hat man gemerkt, alle hatten Trillerpfeifen dabei, Pfeifkonzerte. Und das erinnert auch wiederum an das Jahr 2000, also das Auspfeifen Milosevic und jetzt in dem Fall von Vucic.
Mhm. Du sagst ja, der regiert autoritär und er ist ja nicht einmal anderthalb Jahre im Amt. Was sind das für Proteste? Kann man das irgendwie vergleichen wie in Frankreich, so wie bei den Gelbwesten? Um was geht es da konkret?
Also so kann man es nicht vergleichen. Also es ist total gewaltlos in dem Sinne, wenn man es mal so auf die Ebene hebt. Und es ist erstmal nur ein Marsch durch die Stadt und in Belgrad vor allem. Aber es gibt auch mehrere Städte, die sich angeschlossen haben, wo jetzt eben das auch in den nächsten Wochen sicher jetzt am kommenden Wochenende und auch in den nächsten Wochen sicher nochmal größer und auch in mehreren Städten stattfinden wird. Vucic ist zwar seit 2017 Präsident, aber er war schon vorher Ministerpräsident, seit 2014 nämlich. Vorher war er auch 2012, 13, glaube ich, Verteidigungsminister und auch in den 90er Jahren war er schon Informationsminister unter Milosevic. Und also er ist kein Unbekannter und ist quasi schon omnipräsent. Der ist auch gar nicht so alt, ist, glaube ich, jetzt 49, aber sieht aus wie ein großer Schuljunge und erinnert so ein bisschen auch so von der Psyche so an Leute, die sich irgendwie ein bisschen schwierig, so ein bisschen jungenhaft benehmen. Das hat man ja jetzt oft gerade in der Politik immer wieder. Serbien ist jedenfalls ganz klar politisch von ihm und seiner Partei, der SNS, dominiert. Seit 2014 haben sie die absolute Mehrheit im serbischen Parlament. Dementsprechend wurde zum Machterhalt, dass Vucic und seine Partei da weiter schalten und walten können, in den letzten Jahren in Serbien alles auf ihn und seine Partei ausgerichtet. Das findet auf vielen Ebenen statt. Und Vorbilder sind so solche Autokratien wie Russland, die Türkei oder Ungarn, kann man schon so vergleichen. Also mit einem Parteibuch kommt man heute im heutigen Serbien jeweils weiter nach oben oder überhaupt auf bestimmte Posten.
Ja, wenn es da schon so lange Trouble gibt, warum protestieren die Menschen jetzt erst?
Also da kommt viel zusammen über die letzten Jahre. Resignation ist auf jeden Fall das, was man dort merkt, wenn man da ist. Also ich verfolge das schon seit 2001, bin da mehrfach im Jahr und merke im Moment ganz viele Diskussionen um eine Resignation, egal mit wem man spricht. Also zum einen gibt es ja dieses autoritäre System, da müssen sich immer mehr Leute unterordnen, ne? Also bist du Teil der Partei, für wen wählst du? Da gibt es Leute, die ganz aktive Politarbeit machen und Druck ausüben bis ins auf die unterste Ebene. Für normale Menschen ist das immer ständig eine Politisierung, die stattfindet. Und trotzdem sehen viele keinen Ausweg, viele Wähler einen politischen Ausweg. Die Opposition war ja bereits schon mal an der Macht, ne, und hat auch in der Zeit viel Vertrauen verspielt. Die waren ja proeuropäisch, liberal teilweise ausgerichtet, aber waren auch neoliberal, haben sehr viel privatisiert und haben sehr viel sich auch sozusagen selbst angeeignet. Und Korruption ist natürlich ein großes Problem damals gewesen. Und Auslöser für die Proteste war allerdings jetzt auch ein brutaler Angriff auf einen linksgerichteten Oppositionspolitiker. Der hat sozusagen so eine serbische Linke versucht, er sozusagen aus verschiedenen Parteien zusammenzustellen, um nochmal ein Bündnis darzustellen. Und der scheint da eben auch Ziel der Angriffe im Allgemeinen zu sein. Und jetzt nicht nur verbaler Art, sondern auch ganz konkreter Angriffe. Und es herrscht quasi ein verrohtes, autoritärer Umgang mit der Politik.
Das sagt Stefan Tenner vom Freien Radio Neumünster. Das war eine gekürzte Fassung seines Erlebnisberichtes und seiner Analyse der Situation in Serbien. Den kompletten Beitrag gibt's zum Nachhören unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Vor der Rente hatten die Kinder Sandflöhe an den Fingern. Niemand gab mir Seife und niemand Kerosin. Wir lebten im Dunkeln. Das sagt eine Großmutter aus der Region Kagera im Norden Tansanias in Ostafrika. Die Organisation Quavase hat nicht nur im übertragenen Sinn etwas Licht in das Leben der älteren Frau und ihrer Enkel und Enkelinnen gebracht. Seit sie einmal im Monat eine bedingungslose Altersrente von rund $4 erhält, kann sich die alte Frau und die Kinder mit dem Nötigsten versorgen. Da die Region Kagera besonders von HIV und AIDS betroffen ist, wachsen viele Kinder bei ihren Großeltern auf. Wenn diese nicht mehr in der Lage sind, selber Geld zu verdienen, leiden auch Gesundheit und Schulbildung der Kinder darunter. Hier setzt die gemeinnützige Organisation Quo Vase an. Sie unterstützt ältere Menschen in Kagera mit regelmäßigen Renten in Form von Barzahlungen. Gleichzeitig fördert sie Maßnahmen zur Selbsthilfe. Sich selbst und anderen helfen, das sind auch Aspekte von Care, dem diesjährigen Thema der Tour de Lorraine. Stefan Hoffmann von der Organisation Quo Vase leitet an der Tour de Lorraine einen Workshop zum Thema Care in Tansania. Eva Rapp hat sich mit ihm getroffen.
Quo Vase heisst für alte Menschen. Und es ist eine Organisation, die in Tansania gegründet worden ist vor rund 15 Jahren. Und zwar in einer absoluten Ausnahmesituation einer Krise, als im größeren Zusammenhang von HIV/AIDS die ganze ländliche Bevölkerung eigentlich ins Elend gestürzt wurde, die mittlere Generation erkrankte, verstarb, Pflege brauchte, Waisen zurückblieben und auch alte Menschen, die als schwächste Mitglieder der Organisation aus allen Netzen zu fallen schienen. In diesem Moment wurde Quo Vase gegründet mit einem ganz einfachen Ansatz, in dem alte Menschen, vor allem es waren Frauen und sehr häufig waren es Großmütter, die für Enkel zu sorgen hatten, jeden Monat einen kleinen Bargeldbetrag erhielten. Wie bei uns eine Rente, das war ein bisschen das Denkmodell unsererseits.
Wer in der Schweiz 64 oder 65 Jahre alt wird, erreicht das Rentenalter und erhält die AHV. Den Luxus einer Altersvorsorge gibt es ja eben nicht überall auf der Welt. Jetzt, was bedeutet es denn genau in Tansania, dieses Alter zu erreichen, das man bei uns oft Ruhestand nennt?
Also in Tansania gibt es ungefähr 5% der ältesten Bevölkerung, die eine Arbeitsstelle hatte bei einer großen Organisation, wo sie nach Ablauf der Arbeitszeit eine kleine Rente erhalten. Oder sie waren Staatsangestellte und erhalten eine Rente. Der große Rest der Bevölkerung und vor allem die Landbevölkerung hat keine Rente. Und wenn die ganze Landbevölkerung wie zu dieser HIV-AIDS-Krise verarmt, dann bleiben die Schwächsten am Ende der Kette. Aber die Frage war ja auch Ruhestand. Nein, Ruhestand, das Wort wahrscheinlich kennt kaum ein älterer Mensch in Tansania, in diesem Sinne, wie wir es uns vorstellen. Die Leute leben in Subsistenz, das heißt, sie haben ihre kleinen Pflanzungen und ernähren sich von dem, was sie ums Haus anpflanzen können. Und dieser Prozess geht eigentlich ein Leben lang weiter. Also alte Frauen, Männer, 60, 70, 80, 85, die noch können arbeiten, 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 bis es nicht mehr geht. Die Frage ist, was dann geschieht, wenn es eben nicht mehr geht.
Und dann wäre wahrscheinlich normalerweise eben die mittlere Generation da und würde für sie sorgen, aber die fehlt aus den Gründen, die sie genannt haben.
Die hat ganz krass gefehlt. Und es hat sich auch gezeigt, also unabhängig von HIV/AIDS, dass dieser soziale Vertrag, wenn man es so nennen wird, zwischen den Jüngeren und Älteren nicht immer funktioniert. Viele Kinder, jüngere Menschen emigrieren, gehen in die Städte und plötzlich ist die Elterngeneration allein zurück oder mit zu wenig Unterstützung. Von dieser Seite her wurde die Notwendigkeit, eine minimale Grundsicherung zu erreichen, natürlich auch immer größer.
Und diese Renten, die Sie ja eben gezielt an ältere Menschen auszahlen, die kommen ja dann eben letztendlich nicht nur den älteren Menschen zugute, sondern die ganze Gemeinschaft profitiert davon. Inwiefern profitieren auch die anderen, eben gerade die jüngeren Mitglieder der Gemeinschaft von diesen Rentenzahlungen?
In vielen Familien, in welchen es eine Altersrente gibt, ist dieses Zusatzeinkommen, vor allem auch, weil es regelmäßig ist, unglaublich wichtig. Es gibt ihnen die Möglichkeit, Einkäufe zu machen, ohne sie zu bezahlen, weil sie wissen, am Anfang des nächsten Monats ist wieder etwas Geld da. Ganz besonders zu Beginn, aber eigentlich immer noch, ist die Bedeutung der Renten auch für Enkelkinder, für die gesorgt wird von der ältesten Generation. Und die Erfahrung ist eigentlich jetzt in 10, 15 Jahren, dass unglaublich viele im Dorf auf irgendeine Weise profitieren von diesen Renten. Die Händler, die am Rententag ihre Stände aufstellen und Zusatzverkäufe machen können. Und ein weiterer Aspekt, der uns wichtig scheint, ist, es ist nicht nur materiell der Gewinn für die Familie, für das Familiensystem, sondern auch, was den Zusammenhalt anbelangt. Alte Menschen werden durch diese Rente aufgewertet, sie erhalten mehr Respekt, sie sind irgendwie wieder jemand, und diese Social Inclusion, wie es genannt wird, ist ein unglaublich wichtiger Teil, eben nicht nur für die Ältesten, sondern für die ganze Familie.
Und die Social Inclusion, die Sie nennen, die läuft ja nicht nur über die Geldzahlungen, sondern auch durch Gruppen, Nachbarschaftsgruppen, die gebildet werden, in denen sich die älteren Menschen gegenseitig unterstützen und auch zum Beispiel Gesundheitsprävention machen. Können Sie vielleicht da noch ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, das war etwas vom ganz Spannenden. Eigentlich die Dynamik, die durch diese einfache Maßnahme ein bisschen Bargeld jeden Monat ausgelöst wird. Es reichte nicht. Es war wichtig, aber es reichte nicht. Aber es ermöglichte sehr vielen dieser alten Menschen, auf neue Lösungen zu kommen. Von den etwa 1200 alten Menschen, die unterstützt werden, sind über 900 Teil einer Nachbarschaftsgruppe, die sich gemeinsame Regeln gibt, die gemeinsam spart, die sich unterstützt im Krankheitsfall. Jede Gruppe hat da ihre eigene Funktionsweise, und das ist etwas, das eigentlich durch diese Renten erst richtig ausgelöst und ermöglicht wurde.
Und hier ist ja eigentlich das Wort Care sehr gut angebracht, also diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Jetzt frage ich mich, die Tour de Lorraine will ja einen Beitrag leisten, auch zu einem besseren Verständnis dieses Begriffs der Care-Arbeit. Gibt es etwas, was wir hier in Bern lernen können über die Betreuung von älteren Menschen aus ihren Erkenntnissen ihrer Arbeit in Tansania?
Ich glaube, sicher könnten alte Menschen sehr viel lernen von den alten Menschen in Tansania, von deren Haltung zum Leben, wie sie sich durchkämpfen, wie sie sich unterstützen, auch wenn es nötig ist. Die Lebensfreude, die sie immer ausstrahlen, auch wenn es ihnen wirklich ganz schwierig geht. Ob das etwas ist, was Ihrer Frage entspricht, kann ich nicht sagen.
Stefan Hoffmann, Sie bieten im Rahmen der Tour de Lorraine einen Workshop zum Thema Care in Tansania an. Was erwartet die Teilnehmenden?
Die Teilnehmenden erwartet sicher einen Einblick in ein unglaublich spannendes Themenfeld. Ich sage das unglaublich spannend, weil vor 15 Jahren, als wir begonnen haben, gab es eigentlich nichts zu diesem Thema, fast nichts zu dieser Altersgruppe. Und der ganze Projektverlauf war eigentlich eine dauernde Entdeckungsreise. So wird es ein bisschen möglich sein für die Teilnehmenden, an dieser Entdeckungsreise teilzunehmen. Und dann, denke ich, wird es den Austausch geben, die Diskussion, die Bezüge zu uns, das ist dann offen. Da sind wir alle gespannt, was daraus entsteht.
Sagt Stefan Hoffmann von der Organisation Kwawase. Der Workshop mit dem Titel «Care in Tansania» findet am Samstagnachmittag im Rahmen der Tour de Lorraine in Progger statt. Genauere Infos gibt es auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 16. Januar auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele Links zu den Beiträgen, die ihr eben gehört habt. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen Donnerstag, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All, Eva Rapp und das Freie Radio Neumünster. Das war es vom Info. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.